One more city, one more town. One more long, long road to travel on. One more lonely day to pass. One more empty whiskey glass. One more girl to forget me when I'm gone. Manche Stadt und manch ein Land, manche Stunde, manchen endlos langen Tag, die sich im Dunkel hinter mir, manche Chance, manch leeres Glas, manch ein Mädchen, das mich, wenn ich ging, vergaß.
Bayerische Uralthit von den lustigen Holzhackerburen. Auf manchen Dorf- und Bierfesten wird es als Volkslied angesagt, selbst wenn diese Holzhackerburen als reine Blasmusiker daherkommen. Und wenn Hannes Wader sein Lied manche Stadt singt, dann glauben schon viele, einen echten Folksong zu hören. Schließlich hat der Volkssänger, so nennt sich Hannes Wader gerne, in seinen Gesang eine englischsprachige Strophe hineingeflochten. Dann sei es eben kein Volkslied, sondern ein Folksong. Obwohl Folksong ja auch nichts anderes als eben Volkslied bedeutet. Da gibt es offensichtlich ganz unterschiedliche Meinungen darüber, was ein rechtes Volkslied sei. Und auch die gängigen wissenschaftlichen Definitionen darüber sind recht widersprüchlich. Die meisten jedoch behaupten nun ganz genau zu wissen, was ein Volkslied ist. Ein deutsches oder das Deutsche gar. Oder was es eben zu sein hat. Aber sehen wir uns doch einmal um, was heute bei uns als Volkslied gefeiert wird. Da sind Folk-Festivals angesagt, zu denen die Folk-Szene strömt. Junge Leute mit Schlafsack und Gitarre. Und von Volksliederabenden mit nummeriertem Polstergestühl, wo besser gekleidete ältere Herrschaften einer schmuckbehangenen Sängerin plus Pianoforte lauschen. Und nicht genug damit, dass es unterschiedliche Folk- und Volkslieder nebst den dazugehörigen Szenen gibt, da ist auch noch eine große Sparte mit sogenannten volkstümlichen Liedern oder weitergefasst mit volkstümlicher Musik.
60% der Deutschen, so ergab eine Allensbach-Umfrage, bevorzugen Blasmusik und volkstümliche Melodien.
Da haben wir es. 60%. Den Meinungsforschern sei Dank. Die Mehrheit des deutschen Volkes will die Lieder von Heino, Franzl Lang, Gitti und Erika und dazu jenes schmissige Humtata, wie es etwa Ernst Mosch mit seinen berühmten Original-Egerländern wie am Fließband produziert. Ist das nun also das deutsche Volkslied, Volksmusik, gewählt in demokratischer Abstimmung mit absoluter Mehrheit?
Mama, guck, Mama, guck, Mama, guck, 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 schon wieder hockt der Gula auf unsere Gluck. Mama, guck, Mama, guck, Mama, guck, 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 schon wieder hockt der Gula auf unsere Gluck. Als unsere Gluck wieder Eier legen kann. Der muss ra, der muss ra, der muss ra, ra, ra. Als unsere Gluck wieder Eier legen kann.
Szenenwechsel. Ein kleines Fest im Schwarzwald auf einem Einsiedlerhof hoch oben in den Bergen. Der Grund zum Feiern, das Heu, ist endlich in der Scheune. Das war harte Arbeit an den steilen Hängen in der brütenden Sonne. Jetzt hat der Bauer einen groben Holztisch hinterm Stall aufgebaut. Die hausgemachten Würste und Koteletts werden in Massen aufgetragen. Zwei Kasten Bier stehen ein paar Meter daneben zur Kühlung in Bächlein. Bald kommt Schwung in die kleine Runde. Ein Onkel spielt die Quetschkommode. Bäuerin, Töchter und die Erntehelfer drehen sich zu Ländler, Schleifer und Walzermelodien. Witze, Geschichten aus der Nachbarschaft machen die Runde und dann wird gesungen bis weit in den frühen Morgen hinein. Der zufällig anwesende Volksliedsammler spitzt die Ohren, wird in den Gesängen der Bergbauern noch einmal jene schlichte Reinheit der Volksseele erstrahlen, von der die frühesten deutschen Volksliedforscher schwärmten, oder wird es vielmehr um derb Erotisches gehen, frech pointiert in der eigenen Schwarzwälder Mundart vorgetragen, wie spätere Folkloristen notierten. Was ist das Repertoire an diesem Abend nach der Heuernte?
Wir lagen vor Madagaskar auf der Schwäbische Eisenbahne. Schwarzbraun ist die Haselnuss, lustig ist das Zigeunerleben. Oh, du schöner Westerwald, wer soll das bezahlen? Und es gibt kein Bier auf Hawaii.
Das wurde vor allem gesungen, also der eiserne Bestand, die immergrüne Volkslied-Hitparade der Neuzeit, wie sie auch die öffentlichen Stimmungskanonen von den großen Show- und Volksfestbühnen herunterschmettern. Weite Welt und heimatliche Idylle, Träume vom angeblich freien Zigeunerleben oder doch zumindest von einem sonnigen Urlaub mit Bier. Auch wenn sich das Repertoire bei diesem kleinen Erntefest kaum von dem einer volkstümlichen Massenveranstaltung abhob, so gab es doch einen gewichtigen Unterschied. Die Bauern brauchten keinen Vorsänger. Sie sangen gemeinsam, was den Teilnehmern gerade reihum einfiel. Und jeder konnte die Stimmung dieser durchfeierten Nacht durch seine eigenen spontanen Einfälle mitprägen. All dies fehlt selbstverständlich bei den straff ausgerichteten, clever gemanagten Großkonzerten, wenn eine Volkslied-Hitparade oder generell Volkstümliches angesagt ist. Wie zum Beispiel ganz extrem im ersten deutschen Fernsehen am 1. Mai 1984. Eine Tageszeitung kommentierte damals.
Gotthilf Fischer rangierte den Himmel auf Erden. Wahre Engel kamen bei ihm in die Halle geschwebt, eskortiert von der Big Band der Bundeswehr, und verliehen die goldene Harfe für Bemühungen um das deutsche Lied. Die von der höheren Weihe auserwählten Heino, Lolita, Franzl Lang und einige andere. Und Dallas-Star Audrey Landers, weil Dallas nach Deutschland gehört wie das deutsche Lied.
Die Nacht war blau wie das Meer, wir tanzten unter Sternen. Rot war der Mond.
Das war tatsächlich die hochoffizielle Begründung für die Ehrung der Dallas-Mimin. Ebenso merkwürdig wie die Idee einer Harfe als Symbol fürs deutsche Lied, denn dieses Instrument gilt seit immerhin 1000 Jahren als durchaus untypisch für germanische Gesänge. Manchem verschlug es schlicht die Sprache bei jenem Fernsehereignis. Bekannt ist aber auch die Reaktion eines Zuschauers aus Hamburg, der wutentbrannt beim Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg anrief und die dortigen Fachkräfte aufforderte, etwas gegen derlei Unfug zu unternehmen. Man könne sich ja darüber streiten, was das deutsche Volkslied sei, aber diese Sendung sei schlichtweg eine Beleidigung, der Ausverkauf des Volksliedes unter dem Vorwand der Volkstümlichkeit. Offensichtlich können Volksmusik und volkstümliche Musik also etwas völlig Unterschiedliches meinen. Und wenn dann noch der eingangs erwähnte Folksong dazukommt, ist die Verwirrung komplett. Dreierlei Volkslied also. In Köln unterhielten wir uns darüber mit dem Leiter der Abteilung Volksmusik des Westdeutschen Rundfunks, Dr. Jan Reichow. Für ihn zeichnet sich ein Volkslied zunächst einmal dadurch aus, dass es auf lebendige Weise zum Alltag der Menschen gehört.
Volksmusik ist für uns ursprünglich etwas, was mit dem täglichen Leben verbunden ist, dazugehört und nicht nur ins Bierzelt zur Feiertagsatmosphäre oder ins Fernsehen für ein sogenanntes volkstümliches Programm, welches bedeutet nur sogenannte Volksmusik, das heißt zweiter oder dritter Aufguss, oder es ist gar nichts daran, Volksmusik in dem Sinne, sondern es ist durch und durch komponiert in einem behaupteten volkstümlichen Stil.
Ein wirkliches Volkslied ist mit dem täglichen Leben verbunden, sagt Dr. Jan Reichow. Was heißt das aber? Aus anderen Kulturkreisen fallen uns da sofort einleuchtende Beispiele ein, etwa die Volkslieder afrikanischer oder lateinamerikanischer Dorfgemeinschaften, welche die tägliche Arbeit ebenso begleiten wie die vielfältigen Feste im Wechsel der Jahreszeiten. Kulturen also, in denen der Einzelne die Lieder seiner Gemeinschaft aktiv mitgestalten kann. Hier allerdings gibt es durchaus gewisse Parallelen zu der Folkgemeinde, der Folksong-Szene, wie sie in den letzten zwei Jahrzehnten auch hierzulande entstand. Denn in dieser Szene ist die Grenze zwischen Sängern und Zuhörern fließend und das vorherrschende Liedrepertoire ist besonders stark geprägt von der aktiven Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und der kulturellen Identität. Wenn in dieser Umgebung historische Volkslieder gesungen werden, so wird damit immer auch die eigene zeitgenössische Haltung ausgedrückt.
Drei, vier!
Ihr Leute, höret die Geschichte, die ich aus Köpenick bericht. Sehr kluge Leute wohnen darin, denn Köpenick liegt bei Berlin. Was dort vor kurzem ist geschehen, das hat die Welt noch nicht gesehen. Was rennt das Volk, was wälzt sich dort, die langen Gassen brausen fort.
Voran die Grenadiere, des Königs Grenadiere, auf jeder Seite viere und der Gefreite vorn.
Ja, zeigt sich wo ein blanker Knopf, nickt man vor Ehrfurcht mit dem Kopf. Das Köpenicken, das bringt Glück, daher der Name Köpenick. Die Grenadiere stellten sich vors Rathaus, es war fürchterlich. Die Leute standen auf dem Damm, die Grenadiere standen stramm.
Da kam der Herr Hauptmann, der Hauptmann, der Hauptmann. Ja, was er sagt, das glaubt man, der Hauptmann hat's gesagt.
Der Hauptmann zog ins Rathaus ein und dort gehorcht ihm groß und klein. Die Polizei von Köpenick hielt selbst das Publikum zurück. Der Hauptmann zählt den ganzen Kitt, er nahm sogar die Pfennje mit. Doch vorher wurde der Rendant zur neuen Wache hingesandt.
Und dann der Bürgermeister, der Meister, der Meister, der klügste aller Geister, ein kluger langer Hans.
Und als das nun geschehen dort, und als der Hauptmann lange fort, da wurde erst den Leuten klar, dass er ein Räuberhauptmann war. Jetzt sucht man, wo der Schwindler steckt, die Mütze hat man schon entdeckt, den Säbel bracht man auch herbei und fröhlich ruft die Polizei.
Jetzt haben wir auch die Hose, die Hose, die Hose.
Der Hauptmann ist nicht drin. Und die Moral von der Geschichte, die Hauptsache ist der Hauptmann nicht. Die Uniform verschafft Respekt, ganz gleich wer auch darin steckt. Wo eine Uniform sich zeigt, da wird man ängstlich und man schweigt. Da wird nur noch Hurra geschrien, ja eine solche Disziplin.
Die haben wir nur in Preußen, in Preußen, in Preußen, wenn alle Stränge reißen. Stamm hält die Disziplin aus!
Die Gruppe Liederjahn war das mit dem historischen Volkslied über den Hauptmann von Köpenick. Die Verse über den Schalksnarren, der sich über blinden Autoritätsglauben lustig machte, waren seinerzeit weit verbreitet und machen anschaulich, wie beliebt dieser Hochstapler damals im Volke war. Und wenn das Volkslied heute von einer Folkgruppe wieder aufgegriffen wird, so zeigt das, dass der Köpenicker Hauptmann kaum etwas von seiner Symbolkraft eingebüßt hat. Die Gruppe Liederjahn hat etliche aufmüpfige Volkslieder dieser Art im Repertoire, zusammengetragen aus einem Zeitraum von 4 Jahrhunderten. Und da wundert es nicht, dass diese Musiker einige aktuelle Phänomene im deutschen Volkslied recht kritisch bewerten.
Ich war neulich mal in einem Heino-Konzert. Ich muss es hier, bekenne ich's.
Oh ja,
auch wenn ich die Eintrittskarte nicht selbst bezahlt habe.
Entschuldige dich nicht.
Na gut, ich hätte sie ja, glaube ich, auch bezahlt. Das hat mich immer schon mal interessiert. Und er stellt sich dann hin und sagt, wenn wir die alten Lieder nicht mehr singen, singt sie bald keiner mehr. Und dann stellt sich raus, sein ältestes Lied war, glaube ich, von 1930 oder so. Das älteste war Rolling Home. Er hatte so ein Seefahrtspotpourri, da war Rolling Home dabei. Das mache ich etwas. Bleibt 19. Jahrhundert, da weiß der Geier. Jedenfalls, die Lieder waren alle, das waren alles geschriebene Sachen, die, wie gesagt, die relativ traditionellen waren aus der Nazi-Zeit oder aus der Wandervogelzeit. Und diese Sachen, die er so singt, als Volkslieder verkauft, ist dann Caramba, Carajo, ein Whisky oder weißer Häuptling, schwarzes Wigwam oder was hat er, der hat doch da irgendwie noch so. Oder? Schwarze Barbara. Es sind alles ja, was er so singt, sind keine Volkslieder. Das mit wohlwollender Definition kann man da eigentlich gar nichts draus machen, sondern so, das sind schlecht gemachte Schlager, irgendwie, die ein bisschen dumm sind.
Nun ade, du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland, ade. Es geht jetzt fort zum fernen Strand, lieb Heimatland, ade.
Die Musiker der Folkgruppe Liederjahn meinen also, dass Heinos Gesänge keine Volkslieder sind, sondern allenfalls Schlager und dazu noch dumme Schlager. Bei so deutlichen Worten möchte man natürlich schon gerne wissen, wodurch sich das Repertoire und die Haltung von Liederjahn denn so grundlegend unterscheiden. Mit welchem Recht behaupten Sie, dass Ihre Lieder Volkslieder sind?
Ich glaube, das ist ganz einfach, weil unsere Definition, dass wir sagen, dass das, was mit unserem Leben zu tun hat, bei uns stimmt.
Auch die Musiker von Liederjahn tun sich offensichtlich schwer darin, anschaulich zu beschreiben, was aus einem Lied ein Volkslied macht. Wenn diese Musiker sagen, dass ihre Gesänge mit ihrem und unserem Leben zu tun haben, so meinen sie das freilich nicht im Sinne einer platten, vordergründigen Aktualität. Auch ein 300 oder 400 Jahre altes Lied kann Haltungen und Gefühle ausdrücken, die sehr zeitgenössisch sein mögen. Es macht überhaupt nichts, wenn man Text und Melodie dabei ein bisschen verändert, denn das Umdichten und Umsingen ist keineswegs eine Sünde gegen die ehrwürdige Tradition, sondern gehört ganz im Gegenteil schon immer zur Volksliedgeschichte dazu.
Wie ist der arme Mensch veracht vom Reichen hier auf Erden? Wie oft wird unser Stand verlacht bei Kummer und Beschwerden. Und wenn kein armer Mensch nicht wär, wie müsste mancher reiche Herr sein Arbeit selbst vollbringen?
Im Winter, wenn es schneit und weht, da muss er sich noch plagen. Wenn er im Wald um Brennholz geht, auf dem Buckel tragen. Er kann sich nicht recht heizen ein, wie traurig tut's im Zimmer sein. Er muss ja fast erfrieren. Und trinken wir uns an recht voll, wie tut man uns beneiden? Da heißt's den Armen geht's recht wohl, wir müssen eh schon leiden, bis wir einsammeln diesen Moss, das ganze Jahr bei geringer Kost, bei Hitz und auch bei Kälten. Ja, alles tritt und plagt mich hier, solange wir hier leben.
Seid ihr stumm, dass ihr kein Recht könnt sprechen? Was gleich und wahr, was macht ihr krumm? Hält niemand zu sein Rechten? Gut will ich üb ihr bald im Blatt, nur Frevel gibt euch eure Hand, was wir zuletzt auswählen.
Wie ist der arme Mensch veracht? Ein 200 Jahre altes Lied von der Gruppe Liederjahren gesungen auf eine 350 Jahre alte Psalmmelodie. Der Text ist aus beiden Vorlagen entnommen und neu zusammengesetzt. Ein deutsches Volkslied, auf jeden Fall ein Umgang mit der Tradition, der so locker die Geschichte des Volksliedes schon immer begleitet hat. Hochoffiziell und gewissermaßen todernst wird es allerdings dann, wenn sich gewisse Heimat- und Brauchtumsvereine dieser Tradition annehmen. Unter der Flagge Widerstand gegen den modernen Zeitgeist kommt bei diesen Gruppierungen das Volkslied in Trachtenjacke und Dirndl daher. Was die rechte Traditionspflege sei, wird hier meistens ganz autoritär von oben herab bestimmt. Ein Zeitungsbericht vom Sommer 1984.
Die Tracht gilt nach dem Selbstverständnis ihrer Hüter als ein Symbol des Verbundenseins mit der heimatlichen Landschaft und als ein Zeichen der Gemeinschaft. Die selbstgestellte Aufgabe der Verbände, Widerstand gegen einen Zeitgeist zu leisten, der von mangelndem Geschichts- und Traditionsbewusstsein geprägt sei. Dem Einzelnen zu helfen, seine eigenen Wurzeln zu erkennen. Aufzuzeigen, dass Tracht, Mundart und Heimatgeschichte auch heute noch aktuell sind. Erfreulicherweise werde die Gegenbewegung der Brauchtumspfleger immer stärker. Allerdings bemängelte der Vorsitzende, dass die Probenarbeit und vor allem auch die Disziplin noch etwas zu wünschen übrig ließen. Die Mitglieder sollten immer daran denken, dass es erstes Ziel ist, das Brauchtum in der Heimat zu erhalten und zu pflegen.
Und unter der Überschrift Hosen aus, Dirndl an, berichtete die deutsche Presseagentur am 9. Dezember 1983.
Die Bläserinnen der 45 Musikkapellen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes sind angehalten, typisch weibliche Tracht oder Dirndl zu tragen. Mit dieser Begründung beschied der Bezirksheimatpfleger für Schwaben einen Antrag des Musikvereins Siebnach auf Trachtenhosen für Mädchen abschlägig. Wir wollen in der Trachtenpflege endlich einen korrekten und konsequenten Weg verfolgen, erklärte auch der CSU-Landtagsabgeordnete und Musikbundpräsident Karl Kling.
Hier also haben wir es sozusagen amtlich. Korrekt und konsequent hat es zuzugehen in Volkstracht und Volkslied. Und so totgeglaubte Tugenden wie Führung, Bewährung und Einfügung junger Menschen sind im offiziellen Schrifttum jener Verbände wieder hochaktuell. Was ein Volkslied ist oder zu sein hat, lässt sich in diesem Umfeld leicht beantworten. Vor allem ordentlich. Für jene keckeren Volkslieder, wie sie sich etwa im Repertoire der Folkgruppen Liederjahn, Fiedelmichel oder Zupfgeigenhansel finden, hat man hier nicht viel übrig. Und ein Radioprogramm beispielsweise mit einer Mischung aus Trachtentänzen und solchen Gesängen gilt bei vielen als unerwünscht. Dazu noch einmal Dr. Jan Reichow.
Wenn wir den Versuch machen, solche Lieder von diesen genannten Gruppen reinzumischen in ein Programm, was sonst Kinderchöre und Volkstänze sogenannter traditioneller Bearbeitung enthält, da plötzlich so etwas hereinkommt, dann reagieren unter Umständen manche Hörer konservativer Prägung ganz sauer. Nicht zum Beispiel nenne ich nur das Lied Im Krug zum grünen Kranze, welches es in einer neueren Fassung von Zupfgeigenhansel gibt. Das haben wir dann in einer solchen Volksliedsendung untergebracht, weil es schön gemacht ist, schön gesungen, allerdings in einer Fassung von 1896 mit einer anderen Schlussstrophe als der, die gewöhnlich da erwartet wird. Diese Textfassung stammt nämlich aus einem, ich glaube, sozialdemokratischen Liederbuch und ist ebenso legitim wie jede andere Textfassung. Man kann da ja nicht sagen, so muss ein Volkslied sein.
Da sah er mir ins Auge, der Freiheit gilt's wohl an. Hier ist in alter Liebe, ja Liebe, auch mein Herz zugetan. Hier ist in alter Liebe, ja Liebe, auch mein Herz zugetan. Ei, wie die Gläser klangen, es brannte Hand in Hand. Es lebe das Recht, die Freiheit,
die Freiheit, Herzbruder im Vaterland. Es liebe das Recht, die Freiheit, Herzbruder im Vaterland.
Es gibt von den meisten Liedern ganz verschiedene Versionen, nicht? Und hier gibt es eben auch eine, die eine andere politische Richtung vertritt. Keiner kann sagen, das ist die spätere und es ist diejenige, die den Text verändert oder die den Text unzulässig verändert. Jedes Volkslied hat sich verändert und war veränderbar, je nach dem Zusammenhang, in den es aufgenommen werden sollte. Und da haben wir eben Hörerreaktionen erlebt, die ganz sauer waren, dass nicht das Lied in der Fassung gesungen wurde, was sie in der Schule nach dem Liederbuch, nach dem selbstverständlich gereinigten Liederbuch, gelernt hatten.
Dr. Jan Reichow, verantwortlich für Volksmusik im Westdeutschen Rundfunk. Jedes Volkslied ist also veränderbar und eine unzulässige Variante gibt es letztlich gar nicht. Solange das Lied etwas mit unserem Leben, unserem Alltag zu tun hat. Rainer Pruss von Liederjahren bringt das noch einmal knapp und treffend auf den Punkt.
Jedes Lied hat seine Zeit und seinen Ort auch. Und in dem Augenblick, wo der Ort nicht stimmt und die Zeit nicht stimmt, ist es halt gelogen.
Wo Ort und Zeit passen, kann auch ein ganz neues Lied innerhalb kürzester Zeit zum Volkslied werden. Der Gruppe Black Föß ist das in Köln mit einigen ihrer Gesänge geglückt. Wenn etwa nicht nur zur Karnevalszeit ihr Lied »Trink doch eine mit« erklingt und alles in den Kneipen mitsingt, dann sind mit diesem neuen deutschen Volkslied ausdrücklich auch unsere ausländischen Mitbürger gemeint. Und ob das nun ein Folksong, ein volkstümlicher Gesang oder ein deutsches Lied ist, interessiert in solchen Augenblicken keinen Menschen mehr.
Allemann steht für der Wirtschaftstür, der so jenens einen trinken dät. Doch er hätt viel zu wenig Geld, solange er auch zählt. In der Wirtschaft ist die Stimmung groß, er war keiner süde Allemann. Doch da kütz einer mit einem Bier und sprechen einfach an. Trink doch eine mit, stell dich still so an, du stehst in die ganze Zigarren. Hast du auch gejellt, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Trink doch eine mit, stell dich nur so an, du stehst in die ganze Zigarren. Hast du auch kein Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Sitzt vielleicht allein zu Hus, der so jenens wieder lachen däht. Ganz heimlich, da warte nur der Druck, dass einer zu ihm seht. Trink doch eine mit, stell dich dir so an, du stehst in die ganze Zigarre. Hast du auch gejagt, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Trink doch eine mit, stell dich dir so an, du stehst in die ganze Zigarre. Hast du auch gejagt, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum.
Nur dein Gott Bacchus, der steht noch da und friert. In seinem Röcksche jeftem kalt. Werd langsam nüchtern und geht wohn jetzt hin hierhert. Zum Pinnerbersch, zum Märsche Wald. Die Wingert leer, dat Weinlab ist am Welke. Der neue Wein lädt schon im Fass. Und jeder Bersch nur kahle, graue Felsen. Und dicke Nebel ewig rein und alles nass. In der Weinstuf, in dem Seitegässje, sitz ich und trinke Schoppe Wein. Der ist noch herber wie die Leid und wie der Winde. Hey, seh nicht daheim. Und wenn sie weile kalt und grau im Schiefer lädt, wie ein Alfa im Trauerkleid, ist das für mich dann die allerliebste Zeit. Hey, und der Mussel, dann seh nicht daheim.
Nur Weingott Bacchus steht noch da und friert in seinem Rock, da ist ihm kalt. Wird langsam nüchtern und geht, wo er jetzt hingehört, zum Pinnerberg, zum Märchenwald. Der Weinberg leer, das Weinlaub welk, der neue Wein liegt schon im Fass, und jeder Berg nur kahle, graue Felsen und dicker Nebel, ewig Regen, alles nass. Und in der Weinstub, in der Seitengasse, sitz ich und trinke Schoppenwein. Der ist noch herber um die Zeit. Hier bin ich zu Haus.
Ein Lied über den Wein aus einem der ältesten Weinanbaugebiete der Mosel. Auf Musselfränkisch, einem Dialekt der Region, wird hier besungen, was eine Weinlandschaft alles zu bieten hat. Weinberge, Weinstuben, Weinlaub und nicht zu vergessen den Weingott Bacchus. Seit Urzeiten hat man den Wein und alles, was damit zusammenhängt, immer wieder besungen und ganz selbstverständlich in der Mundart der jeweiligen Region. So wie man spricht, so singt man auch. Dieser musikantische Wahlspruch wird allerdings außer Kraft gesetzt, wenn es offiziell wird. Denn für das deutsche Volkslied gilt in der Regel die offizielle Hoch- und Amtssprache. Schließlich war man lange Zeit davon überzeugt, ein Volk ist ein Volk, wenn alle dieselbe Sprache sprechen.
Ein Volk ist der Inbegriff von Menschen, welche dieselbe Sprache reden.
Eine Volksdefinition zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Und so, wie man den Volksbegriff festlegte, rückte man auch dem Volkslied zu Leibe. So und nicht anders hat ein Volkslied zu sein.
Ursprünglich, aus kollektiver Schöpferkraft entstanden, von der Reinheit der Volksseele geprägt.
Und damit keine Missverständnisse aufkommen konnten, was mit der Reinheit der Volksseele gemeint war, ging man sogleich daran, gewissermaßen vorbeugend, bestimmte Lieder auszuschließen. Johann Gottfried Herder.
Zum Volkssänger gehört nicht, dass er aus dem Pöbel sein muss oder für den Pöbel singt. So wenig ist die edelste Dichtkunst beschimpft, dass sie im Munde des Volkes tönet. Volk heißt nicht der Pöbel auf den Gassen. Der singt und dichtet niemals, sondern schreit und verstümmelt.
An anderer Stelle macht es Johann Wolfgang von Goethe ganz deutlich.
Wer weiß nicht, was ein Lied auszustehen hat, wenn es durch den Mund des Volkes und nicht etwa nur des Ungebildeten eine Weile durchgeht.
Somit verschaffte man sich damals einen Freibrief, um als Volkslied nur noch das gelten zu lassen, was von der
tiefen Religiosität, Sittlichkeit und Moral des Volkes
zeugte. Dass sich die Wirklichkeit von der Wunschvorstellung der Gelehrten dann doch unterschied, davon wissen die Mitglieder der Volkgruppe Liederjahn aus eigener Forschung und Erfahrung zu berichten.
Naja, wollen wir so sagen, man kann natürlich jetzt auch das Volkslied als Guckloch betrachten in die Geschichte, in die eigene deutsche Geschichte jetzt beispielsweise. Das ist ja auch interessant, nicht? Wie haben die Leute damals das und das gehandhabt. Ja. Für mich war das damals sehr tröstlich, als wir uns einarbeiteten in die deutschen Volkslieder, dass wir eben nicht nur ein Volk von Ja-Sagern waren über die Jahrhunderte, sondern dass es eben auch Protest gab gegen bestehende Zustände.
Und das heißt ja auch, dass eigentlich die Blickweise, die heute die offizielle Volksmusik hat, dass man also nur die heile Welt besingt, früher eigentlich nicht existiert hat, sondern die Leute haben sich den jeweiligen Realitäten die Lieder zugeschnitten. Das heißt, die Leute haben sich die Lieder angeeignet, so wie sie sie brauchen oder benutzen konnten. Das heißt ja auch natürlich jetzt, dass die nicht immer unbedingt kritisch umgegangen sind mit dem Textmaterial. Das ist ja auch eine Wunschvorstellung vielleicht, dass auch die etwas alternativere Volksszene meint, dass das Volkslied nun an sich kritisch gehandhabt wurde. Das ist genauso wenig stimmig wie die gegenteilige Meinung.
Es hat genauso gut den unterhaltenden Bereich gegeben. Ganz klar, der ist nicht wegzudenken und sicherlich auch im überwiegenden Teil.
Warum soll man nicht auch in einem Lied mal träumen und mal, sagen wir, eine Illusionswelt aufbauen? Was wir eigentlich der kommerziellen Volksmusikszene vorwerfen, ist, dass sie das ausschließlich betreibt, dass die Lieder also nur Traumwelt produzieren. Nicht realistisch eigentlich sich darstellen.
Du großer Potentat, wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt? Was fangen wir nun an in diesem Jammertal? Allwo ist nichts zu finden als Not und lauter Qual. Und kommt das Frühjahr an, da ist die große Hitz. Da heißt es exerzieren, dass einem der Buckel schwitzt. Da heißt es exerzieren vom Morgen bis Mittag. Und das verfluchte Leben, das währt den ganzen Tag. Vom Exerzieren weg geht's wieder auf die Wacht. Kein Teufel tut nicht fragen, ob man gefressen hat. Kein Branntwein in der Flasche, kein weißes Brot dabei. Ein schlechtes Tabakrauchen, das ist der Zeitvertreib.
Gerade dieses Lied, ein oppositionelles Soldatenlied aus Preußen, musste die Obrigkeiten beunruhigen. Und somit ist es kein Wunder, dass hier kräftig zensiert und verboten wurde. Das Singen solcher Lieder konnte mitunter sogar recht gefährlich werden. Wurde man doch für den Gesang des König von Preußen-Liedes mit Festungshaft bestraft.
Kein Druckereibesitzer wagte es und kein Zensor ließ es zu, die schroffen Anklagen dieses Liedes zu drucken,
schreibt der Volksliedforscher Wolfgang Steinitz. Und damit sind wir mitten im Thema Zensur.
Unser Korporal, der gestrenge Mann, ist meines Todes schuld daran. Den klag ich an.
So heißt eine Zeile im Lied zu Straßburg auf der Schanz. Das ist logisch im Zusammenhang des Liedes, denn da geht es um Fahnenflucht. Unsinnig ist dann die veröffentlichte, zensierte Version.
Der Hirtenbub ist doch nur schuld daran. Das Alphorn hat mir solches angetan.
Es ließen sich etliche solcher Beispiele von Verharmlosung, Umkehrung oder völliger Unterschlagung finden. Doch uns heute betrifft mehr, dass unser Verständnis von Volkslied im weitesten Sinne eben vor allem von zensierten und verharmlosten Liedern mitgeprägt worden ist, so auch die schulischen Lehrpläne, so dass Thomas Fritz von der Gruppe Zupfgeigenhansel zu folgender Feststellung kommen kann.
Vom Lehrplan ist was sehr Abschreckendes, das deutsche Volkslied. Bei uns in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht. Da ist was so nach dem Motto, wir stehen des Morgens hurtig auf, hurtig mit der Sonne lauf, sind wir, wenn der Abend naht, eine muntere, fürwahr eine fröhliche Schar. Das sind so die Volkslieder.
Aus einem Kneipengespräch mit der Gruppe Zupfgeigenhansel. Im gleichnamigen, berühmten Liederbuch von 1906 findet sich eines der bekanntesten Handwerkerlieder, S, S, S und S. Im Liederbuch heißt es:
S, S, S und S, es ist ein harter Schluss. Weil ich aus Frankfurt muss. Drum schlag ich Frankfurt aus dem Sinn und wende mich Gott weiß wohin. Ich will mein Glück probieren, marschieren. Ihr Jungfern lebet wohl. Ihr Jungfern lebet wohl. Ich wünsch euch jetzt zu guter Letzt einen anderen, der mein Stell ersetzt. Ich will mein Glück probieren, marschieren.
Ein harmloses Abschiedslied, möchte man meinen. Die Gruppe Zupfgeigenhansel singt das Lied in der Fassung, wie es die Handwerksburschen in Wirklichkeit sangen, als Anklage und aufmüpfiges Lied gegen soziale Ungerechtigkeiten.
Ich war schon lang in dieser Stadt und hab das Nest zum Kotzen satt. Ich will mein Glück probieren, marschieren. Er und er, der Meister lebe wohl. Er und er, der Meister lebe wohl. Ich sag's ihm grad frei ins Gesicht. Seine Arbeit und sein Lohn gefällt mir nicht. Ich will mein Glück probieren, marschieren. Sie und sie, Frau Meisterin, lebt sie wohl. Sie und sie, Frau Meisterin, lebt sie wohl. Das Essen war so angerichtet. Manchmal fraßen es sogar die Schweine nicht. Ich will mein Glück probieren, marschieren. Er und er, Herr Wirt, nun lebe wohl. Er und er, Herr Wirt, nun lebe wohl. Hätt er die Kreid nicht doppelt geschrieben, so wär ich noch länger da geblieben. Ich will mein Glück probieren, marschieren. Und wird auf mich zuletzt auch mal ein Hund gehetzt. Den Kerl setz auf den Türenknauf, nicht nachts was Weiches, Warmes drauf. Ich will mein Glück probieren, marschieren. Ihr und ihr, ihr Brüder, liebet wohl. Ihr und ihr, ihr Brüder, lebet wohl. Hab ich euch was zu leid getan, so bitt ich um Verzeihung an. Ich will mein Glück probieren, marschieren. Ich will mein Glück probieren, marschieren.
Das Handwerkerlied S, S, S und S im Originaltext. Die heute bekannten Versionen, meist mit harmlosen und wohlgefälligeren Texten, zeigen, wie aufmüpfige Lieder der Zensur zum Opfer fielen. Mit der Bearbeitung der Volkslieder wollte man vor allem auch eines erreichen. Man wollte dem Volk absprechen, in Liedern auf geschichtliche Ereignisse zu reagieren. Es saßen 6 Studenten. Eines der populärsten Lieder aus dem letzten Jahrhundert zeigt aber, wie man auch mit dem Volkslied geschichtliche Ereignisse verbreiten kann. Der historische Hintergrund des Liedes.
Am 3. April 1833 stürmten Studentengruppen 2 Polizeiwachen in Frankfurt. Das Militär konnte den Aufstand niederschlagen und 20 Studenten wurden festgenommen. Am 19. Oktober 1836 wurden 10 davon zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt. Mit Hilfe eines Gefängniswärters konnten 6 davon am Abend des 10. Januar 1837 entfliehen.
In dem Kerker saßen zu Frankfurt an dem Main schon seit vielen Jahren 6 Studenten ein, die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien Republik. Die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien Republik. Und der Kerkermeister sprach es täglich aus: Sie, Herr Bürgermeister, es reißt mir keiner aus. Und doch sind sie verschwunden, abends aus dem Turm, um die 12. Stunde bei dem großen Sturm. Und doch sind sie verschwunden, abends aus dem Turm, um die 12. Stunde bei dem großen Sturm. Und am anderen Morgen hört man den Alarm. Oh, es war entsetzlich, der Soldatenschwarm. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten 6 Studenten und fanden sie nicht mehr. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten 6 Studenten und fanden sie nicht mehr.
Diese Geschichte im Vorfeld der revolutionären Märzenszeit von 1848 wurde in etlichen Versionen im Volke besungen. Das Studentenlied war sogar noch ein rundes Jahrhundert später innerhalb der Arbeiterbewegung verbreitet. Doch nach und nach schuf sich diese Bewegung ihre eigene Kultur, die sich vom Volkslied unterschied. Als erstes klassisches Arbeiterlied gilt das Blutgericht, entstanden im Weberaufstand 1844.
Die Welt, die ist jetzt ein Gericht noch schlimmer als die Feme, wo man nicht erst ein Urteil spricht, das Leben schnell zu nehmen. Hier wird der Mensch langsam gequält, hier ist die Folterkammer, hier werden Seufzer viel gezählt als Zeuge von dem Jammer. Ihr Schurken all, ihr Satansbrut, ihr höllischen Dämone, ihr fresst den Armen Hab und Gut und Fluch wird euch zum Lohne.
Mit diesem Lied auf den Lippen zogen die Weber aus Peterswaldau in Schlesien zur Wohnung des Fabrikanten Zwanziger und forderten mehr Lohn. Der Aufstand verbreitete sich und wurde erst durch den Einsatz von Militär gewaltsam gebrochen. 11 Menschen wurden erschossen, darunter Frauen und Kinder. Etliche verhaftet, gefoltert und zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt. Die Überlieferung des Liedes ist paradoxerweise dadurch gewährleistet, dass es in Polizeiprotokollen zu finden ist.
Am Abend des 3. Juni zogen ungefähr 20 Personen bei den Gebäuden der Kaufleute Zwanziger vorbei und sangen ein Spottlied auf die genannten Kaufleute. Es entstand hierdurch Lärm und der Gerichtsmann Wagener verhaftete einen Teilnehmer, den Webergesellen Wilhelm Mäder, und brachte ihn in das Polizeigefängnis. Das abgesungene Gedicht wurde ebenfalls ergriffen.
Die Erhebung der schlesischen Weber beschäftigte viele Zeitgenossen. Heinrich Heine schrieb sein Weberlied, es wurde vom Volk angenommen und gesungen. Und somit zu einem Volkslied.
Im düsteren Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben.
ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten. In Winters Kälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. Man hat uns geäfft, gefoppt und genarrt.
Die Geschichte der Musik der Arbeiterbewegung ist von vielen Schwierigkeiten geprägt. Nicht zuletzt auch vom Verhältnis dieser Bewegung zum Volkslied. Dazu noch einmal Thomas Fritz von Zupfgeigenhansel.
Es lag auch an unserer verworrenen Situation, was die Arbeiterbewegung anbelangt. Das lag auch mit daran, dass die Arbeiterbewegung den großen Fehler gemacht hat, den Wunsch gehabt hat und da den Versuch zu machen. Die haben ja das Volkslied auch abgelehnt und haben ihr eigenes Arbeiterlied gemacht. Und genau das war der Punkt, dass die Arbeiter eigentlich die wertvolle Kultur den Nazis überlassen haben. Und das ist, glaube ich, auch unsere Arbeit oder unsere Aufgabe, dass wir den Rechten nichts überlassen können, weil Volkslieder, wie wenn alle Brünnlein fließen, oder da gibt es so viele Liebeslieder, die man einmal gehört hat von irgendeinem Schnulli-Gesangverein oder so, in der klassischen Form, und dann deshalb als Jugendlicher ablehnt. Aber wenn man sich mal die Struktur, die Sprache, der kunstvolle Umgang mit Bildern, wie die Sprache mit Bildern atmet fast, und das durch tolle Sätze auch noch, das, was in der Melodie sich abspielt, wenn man das den Leuten überlässt, dann ist man verraten und verkauft. Das war der große Fehler, dass damals die Arbeiterbewegung sich zu wenig ums Volkslied gekümmert hat und gesagt hat, ja, das ist eh schon kaputt, das haben sie uns eh schon weggenommen, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und die ganze gute Tradition des Volkslieds ist aus dem Arbeiterlied verschwunden, ist draußen geblieben. Deshalb ist es auch so schwer heute mit der Tradition der Arbeiterlieder, die eigentlich eine tolle, eigene, selbstständige Tradition war, ansatzweise, dass die auch in irgendwo stecken bleibt, so, dass sich da nichts weiterentwickelt.
Innerhalb der erwähnten Tradition der Arbeiterlieder wurde das gängige Volkslied erst mit dem wachsenden Selbstbewusstsein der Arbeiterschaft abgelehnt. Als kämpferische Aktionen zunahmen und einzelne Organisationen ausgebaut wurden, entstanden immer mehr eigene Lieder. In der Regel waren es Streiklieder, die von den Arbeitern jeweils rasch auf ihre eigene Situation hin umgetextet werden konnten. Auf der anderen Seite entwickelte sich ein ausgeprägtes Chorwesen, organisiert im Allgemeinen Arbeitersängerbund, der sich als Gegenpol zu den bürgerlichen und patriotischen Sängervereinen verstand. Die Arbeiterchöre wurden streng überwacht und ihre Vereinigung am 21. Oktober 1878 verboten.
Der Allgemeine Arbeitersängerbund hat sich mit dem Gesang und der Verbreitung derjenigen Lieder beschäftigt, welche in der bei ihnen in Beschlag genommenen Liedersammlung des Allgemeinen Arbeitersängerbundes enthalten sind. Da 5 der in dieser Sammlung enthaltenen Lieder offenbar gesetzwidrige sozialdemokratische Bestrebungen, welche den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährden, zur Grundlage haben, so wird der Allgemeine Arbeitersängerbund aufgrund § 1 Absatz 2 des Reichsgesetzes vom 21.10. hiermit verboten.
Auch wenn dieses spezielle Lied, das Lied der Petroleure, einer gewissen Frechheit nicht entbehrt, so kann man für die Arbeiterchöre insgesamt doch eher von einer gehörigen Ernsthaftigkeit und Disziplin sprechen. In den organisierten Massengesängen war es nicht mehr möglich, das Volkslied in seinem weitreichenden Spektrum, seinen Schattierungen und vor allem in seiner Reaktionsfähigkeit und Spontanität aufzugreifen. Man war vielmehr gezwungen, sich auf Einheitsformeln einzulassen. Und eben solche Schemata waren dann auch für die Gesänge der Nationalsozialisten brauchbar. Freilich mit ganz anderen Motiven, Texten und Interessen. Vorgefertigte Formen wurden hier rücksichtslos umgekehrt und ausgenutzt. Das Dritte Reich gab, drastisch gesagt, dem Volkslied beinahe den Rest. Wären da nicht immer wieder jene gewesen, die sich nicht einfangen ließen, weder von parteipolitisch linientreuen abgesegneten Gesängen noch von einer Festlegung, wie ein Volkslied gefälligst zu sein habe. Zu Zeiten der Weimarer Republik war es beispielhaft Karl Valentin gewesen, der sich um hochtrabende Definitionen überhaupt nicht kümmerte und sich stattdessen seinen eigenen Reim auf die Welt machte. Karl Valentin singt selber hier in einer historischen Aufnahme.
Ich sing Ihnen jetzt ein ganz mieses Couplet vor. Über dieses Couplet können Sie und sollen Sie auch nicht lachen. Nur ich selbst lache nach jeder Strophe. Es ist einmal etwas anders. Allerdings kann ich nicht mehr so herzlich lachen wie früher. Ich habe nämlich früher wunderbar lachen können. Aber während der Inflationszeit habe ich das Lachen verlernt. Ich kann nur mehr so gezwungen so lachen. Passen Sie auf, so ungefähr so. Also die erste Strophe. Wenn sich ein Herr ein Zimmer mietet, ist es ein Zimmerherr, so dann. Doch wenn ein Mann ein Zimmer mietet, so ist das dann ein Zimmermann. So fängt das kleine Liedlein an. Haben Sie es gehört, wie ich selber gelacht habe? Entsetzlich und habe früher so gut gelacht. Der zweite Vers. Das Kanapee, das steht im Zimmer, es sitzt darauf ein kleines Kind. Das Kind, das spielte mit den Kissen, wie harmlos ich die Sache find. Denn Kissen ist doch keine Sinn. Über diesen Vers habe ich mich die erste Zeit krank gelacht, wie ich mir denselben zum ersten Mal selbst vorgetragen habe. Jetzt gefällt er mir eigentlich weniger mehr. Der dritte Vers. Die schwarzen Blattherren sind erkenntlich sofort bei einem weißen Mann. Bei einem Neger ist das anders. Der müsste weiße Blattherren haben, dass sie der Arzt erkennen kann. Der Vers ist glänzend. Nun kommt der vierte oder sogenannte nächste Vers. Nach Hamburg, Dresden und nach Leipzig, nach Frankfurt, Mainz und nach Stettin, nach Ingolstadt, nach Berchtesgaden, nach Aibling, Köln und Ingolfing, nach Metz, nach Holland und Berlin. Dieser Vers gefällt mir gar nicht. Über den könnte ich auch nicht lachen. Höchstens einmal. Haha. Nun kommt der Endvers, auch Schlussvers genannt. Wenn man die Tür aufmacht, dann sieht es, das ist doch schon eine alte Geschichte. Doch wenn man sie dann wieder zumacht, das ist doch klar, dann sieht es nicht. Denn Morgenstund hat Gold im Mund. Ha, 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 ha. Ha, ha.